ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz, und Julika Tillmanns wird auch dabei sein. Zu einer Hörbuchzeit, in der es um den Architekten Hermann Henselmann geht zum Beispiel. Wir beschäftigen uns aber auch mit dem Hörbuch zum neuen Roman des Goncourt-Preisträgers Nicolas Mathieu. Und es gibt vertiefende Einblicke in die derzeit laufende Lesung im Tagesprogramm von HR2, Edgar Carets starke Meinung zu brennenden Themen. Und auch eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich haben wir wieder zu bieten. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Wir starten mit einem Hörbuch, in dem es um den Architekten Hermann Henselmann geht. Verfasserin ist Florentine Anders. Sie ist seine Enkelin und im Hauptberuf als Journalistin, tätig für verschiedene Zeitungen. Und jetzt hat sie eben ein Buch über ihren Großvater geschrieben. Den kennen vor allem Architekturinteressierte. Dorothee Meyer-Karweg, erzählen Sie deswegen ein bisschen mehr über ihn.
Ja, Hermann Henselmann lebte von 1905 bis 1995 und er prägte die Architektur und den Städtebau in der DDR und stieg dort auch bis zum Chefarchitekten Ostberlins auf.
Gibt es Gebäude von ihm, die heute noch stehen bzw. bekannt sind?
Ja, besonders bekannt sind beispielsweise die Gebäude am Frankfurter Tor und am Strausberger Platz in Ost-Berlin. Die sind verbunden durch die damalige Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee. Und auch die Entwurfsidee des Berliner Fernsehturms am Alex stammt von ihm, oder Stadthochhäuser in Leipzig und Jena und so weiter. Ja.
Geht es in diesem Roman jetzt in erster Linie um sein Wirken als Architekt oder ist das eine sehr persönlich gehaltene Biografie?
Das lässt sich nicht so ganz trennen. Seine und die Lebensgeschichte seiner Familie ist schon eng mit der politischen Situation verbunden. Und die wiederum hat Einfluss auf die Architektur. Und das reicht ja von der Weimarer Republik über die Nazizeit bis über das Ende der DDR hinaus.
Klar, damit hat er viele gesellschaftliche und politische Umbrüche erlebt, die auch auf die Architektur Einfluss hatten. Das gilt sowohl für die NS-Zeit als auch für die DDR. Welcher Stilrichtung, wenn man das überhaupt sagen kann, fühlte sich denn Hermann Henselmann sehr nahe?
Das kann man schon sagen. Also er steht schon für die Ideen der modernen Bauweise eines Le Corbusier. Er baute beispielsweise Anfang der 1930er Jahre schon in der Schweiz die Villa Kenwin. Die gilt als Ikone der Architektur des 20. Jahrhunderts. In der Zeit des Nationalsozialismus plant er aber als Angestellter auch den Wiederaufbau kriegszerstörter Bauernhöfe im heutigen Polen. Das ist natürlich ein ganz anderer Stil. Und nach dem Kriegsende wird er in der DDR erst Stadtbaurat in Gotha, dann Direktor der Staatlichen Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar, also dem Bauhaus, und schließlich 1949 dann Abteilungsleiter am Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Und da will er wieder seine ursprünglichen Ideen voranbringen und realisieren. Und dazu haben wir einen Ausschnitt gelesen von Jörg Triebel.
Die DDR will das große nationale Aufbauprogramm starten und braucht dafür einen Generalplan. Hermann übernimmt die Meisterwerkstatt 1. Gemeinsam mit den beiden weiteren Meisterwerkstätten der Architekten Richard Paulig und Hans Hopp sollen sie das erste sozialistische Wohngebiet entwerfen, als Paradebeispiel für den Wiederaufbau der sozialistischen Städte. In Ost- und West-Berlin hat ein Wettlauf begonnen, welches System am besten in der Lage ist, die zerstörten Städte wieder aufzubauen. Allen voran die Ruinenstadt Berlin. Millionen von Menschen haben ihre Behausungen verloren und brauchen dringend ein neues Dach über dem Kopf. Hermann will beim Wiederaufbau an die gerade wieder aufblühende Moderne anknüpfen, die von den Nazis so rigoros beendet wurde. Darin ist er sich mit Hopp und Paulig einig. Sie werden überzeugen mit ihren Entwürfen, auch wenn Moskau etwas anderes wünscht. Stalin ist weit weg. Ihr Bauherr heißt Ulbricht. Und den werden sie sich schon erziehen.
Das mit dem Erziehen, da fragt man sich bald, wer hier wen erzieht. Hermann Henselmann eckt immer wieder mit seinen Plänen zum Städtebau an. Also von bürgerlicher Dekadenz ist dann bald die Rede, von vielem Klassenbewusstsein, von Anbiederung an den Feind im Westen. Also dafür hätte er dann auch schon angeklagt werden können.
Eine brisante Situation auf jeden Fall für ihn. Wie ist er damit umgegangen?
Ja, Henselmann überlegt schon auch die Ausreise in den Westen. Sein Freund Bert Brecht sagt ihm aber, ja, die Arbeiterklasse sei halt noch nicht reif für die Moderne. Man dürfe sie nicht überfordern. Und von Brecht bekommt er dann sozusagen die Absolution für das Nachgeben. Und das macht er dann auch. In einer unglaublichen Nachtschicht überarbeitet er seine Pläne.
Es ist nicht ganz leicht, den Kollegen die Kehrtwende zu erklären. Es ist eine Kehrtwende auf Zeit, eine Übergangsphase. Wer jetzt gehen will, muss gehen. Aber eines kann ich euch versichern. Wenn wir in ein paar Jahren mit der Stalinallee am Alexanderplatz ankommen, dann werden wir modern bauen. Doch so weit ist es noch nicht. Hermann geht gedanklich einen Schritt zurück, orientiert sich an dem expressiven Stil, den er in den 20er Jahren gelernt hatte. Hinzu kommen Schinkelsche Fenster und Säulen. Schinkel ist vertretbar. In dieser nationalen Tradition kann er sich selbst sehen. Bloß nicht diese stillosen, prunksüchtig dekorierten Fassaden imitieren, wie sie in der Sowjetunion en vogue sind. Es ist nur ein Vorhang für ein Gebäude, das im Inneren nach allen Prinzipien der Moderne projektiert ist. Und jetzt an die Arbeit! Hermann arbeitet die ganze Nacht durch. Für solche Fälle hat er Pillen in seiner Tasche, die ihn hellwach machen. Den gleichen Einsatz verlangt er auch von seinen Mitarbeitern. Niemand geht nach Hause. Innerhalb nur einer Nacht ist das Hochhaus an der Weberwiese fertig gezeichnet.
Da haben wir jetzt das zweite Mal Judith Triebel gehört, die Sprecherin. Und die geht entschieden und entschlossen und vorwärtstreibend voran an dieser Aufgabe.
Ja, sie klingt fast ein wenig keck und transportiert für mich damit auch gut den Charakter von Hermann Henselmann. Der will seine Ideen durchkriegen, dabei ist er auch oft rücksichtslos. Wenn aber so harter Gegenwind droht, dann kann er auch ein ziemliches Schlitzohr sein. Es gelingt ihm immer wieder, sich rauszuwinden. Und im Hörbuch heißt es, das sei ein Hakenschlagen vor dem Gefressenwerden.
Erfahren wir auch etwas über den Privatmenschen Hermann Henselmann? Ich denke doch ja, oder?
Ja, genau. Also das Privatleben nicht nur von ihm, sondern auch das seiner Frau und seiner Kinder wird von der Autorin immer wieder stark eingeflochten. Seine Frau Irene, genannt Isi, ist auch Architektin, doch die beiden bekommen 8 Kinder und es ist dann klar, dass Isi die Hauptlast der Erziehungsarbeit tragen muss. Ihre Bemühungen, sich beruflich zu etablieren, sind daher oft zum Scheitern verurteilt, also trotz DDR und Fortschritt und was der Himmel was, Gleichberechtigung da angeblich. Das beschreibt ihre Enkelin Florentine anders, ebenso wie die notorischen Seitensprünge von Hermann Henselmann und auch dessen Jähzorn den Kindern gegenüber. Bei diesen Kindern steht dann wiederum Isa im Mittelpunkt, also Isi ist die Mutter, Isa dann die Tochter und die wieder die Mutter der Autorin, die sich dann früh bemüht, sich vom Vater abzunabeln.
Trotz der politischen Bedrohung und von Hermann Henselmann ist es doch aber wohl das Leben einer sehr privilegierten Familie in der DDR.
Ja, das kann man so sagen, mit Kindermädchen und auch den Möglichkeiten, immer mal wieder in den Westen zu reisen. Das Leben der weniger Privilegierten wird hier nur so am Rande erzählt. Da ist beispielsweise Isas Freund Peter, der klaut eine Uhr und muss dafür als Strafe in den sogenannten Jugendwerkhof. Und da wird er derartig brutal in die Nieren getreten, dass er später an Nierenversagen auch stirbt. Also es sind solche Einschübe, die immer wieder daran erinnern, was für ein Staat die DDR wirklich war.
Wie fällt Ihr Fazit jetzt aus?
Ja, es ist schon ein unglaublich dicht geschriebener Text. Faszinierend ist diese enge Verknüpfung von Privatleben mit beruflichem Leben und den gesellschaftlichen Entwicklungen. Also das reicht ja von der Staatsgründung der DDR über den Volksaufstand 1953, das Kahlschlagplenum, die Ausbürgerung von Wolf Biermann im Jahr 76. Da hat Hermann Henselmann übrigens den Protestbrief gegen die Ausbürgerung nicht unterschrieben. Er mochte nämlich Biermann nicht. Und das geht dann eben bis zum Zusammenbruch der DDR und kurz darüber hinaus.
Interessant ist vielleicht auch noch dieser Hintergrund. Florentine Anders ist nicht nur eine der Enkelinnen von Hermann Henselmann, sondern auch Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Hermann Henselmann Stiftung, Dorothee Meyer-Karweg. Viel Neutralität ist da von der Autorin eigentlich nicht zu erwarten.
Ja, also in der Hermann-Henselmann-Stiftung geht es weniger jetzt um eine Huldigung des Architekten, sondern mehr um die Auseinandersetzungen zu Fragen von Architektur, Städtebau und sozialer Stadtentwicklung, speziell in Berlin. Aber natürlich, insgesamt ist es natürlich ein subjektiv geschriebener biografischer Roman, so würde ich es mal bezeichnen. Der Großvater wird aber nicht als Lichtgestalt dargestellt, sondern als ein Mensch mit sehr vielen Ecken und Kanten. Das gilt auch für die anderen Familienmitglieder. Es ist insgesamt, würde ich mal sagen, eine sehr detailreiche und hochinteressante Beschreibung der Geschichte des 20. Jahrhunderts und eben dieser Familie mit dem Fokus auf Architektur und Städtebau, vor allem in der DDR.
Spannend. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Florentine Anders, Die Allee, so heißt das Hörbuch, über das Dorothee Meyer-Karweg gerade Auskunft gegeben hat, gelesen von Jördis Triebel. Eine MP3-CD ist das mit 10,5 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 27 Euro ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen. In der Hörbuchzeit geht es jetzt weiter mit dem französischen Schriftsteller Nicolas Mathieu, der heute in Nancy lebt, Mitte 40 ist und vor 7 Jahren seinen bislang größten Erfolg als Autor hatte, als er nämlich für seinen zweiten Roman mit dem Titel Wie später ihre Kinder die höchste französische Literaturauszeichnung, den Prix Goncourt, zugesprochen bekam. Wir stellen heute die Lesung eines anderen Romans vor, der heißt Jede Sekunde. Es ist ein kurzer Text von nur 96 Seiten und die Lesung gerade mal 2,5 Stunden lang. Dorothee Meyer-Karweg, da scheint der Autor ja buchstäblich jede Sekunde genutzt zu haben.
Ja, das kann man so sagen. Es ist ein sehr dichtes Werk, bei dem der Autor auch auf eine stringente Handlung verzichtet. Es ist eigentlich so ein einziger Gedankenstrom.
Und er beschäftigt sich dann mit was?
Ja, es geht um nichts weniger als um die Geschichte einer obsessiven Leidenschaft und auch das Leben schlechthin, in dem jede Sekunde ausgekostet werden möchte. Beginnen wir mal mit der intensiven Liebesgeschichte. Es ist ein Seitensprung, der sich natürlich im Geheimen abspielt, in wechselnden Hotelzimmern, aber auch öffentlich gemacht wird. Es liest Rainer Strecker.
Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ihr diese Texte auf Instagram zu schreiben. So hatte ihre Liebesgeschichte ein Schaufenster. Es war ein Versuch, das Versteckspiel zu überwinden, sich selbst, aber auch den anderen eine Show zu bieten. Das Spektakel einer beneidenswerten Beziehung. Ihre Liebe konnte sich am Zuspruch von Freunden nähren, die ins Vertrauen gezogen wurden, von unbekannten Lesern, von unwissenden, gebannten Passanten. Jeder Like brachte seine Fuhre Gips und stabilisierte ihr wackeliges Konstrukt. Ohne diese Vitamine wäre ihrer Verbindung vielleicht die Kraft ausgegangen. Er machte sich interessant, sie war geschmeichelt. Die Nummer lief gut. Die Netzwerke dienten ohnehin allen als Falschmünzer. Jeder Tweet hatte seinen Hinterhof. Jede Landschaft trug eine Enttäuschung im Off in sich. Hinter jedem kleinen Ausbruch von Freude konnte man eine Verzweiflung erahnen. An diesem Tag aber mühte er sich nicht, versuchte nicht zu gefallen. Er schrieb nur, »Heute Abend werde ich da sein. Ich möchte alles. Mach dich bereit.« Als sie das las, lächelte sie und konnte es dann kaum erwarten.
Ja, da hören wir noch von einem Er, aber dann wechselt der Autor zum Ich, das von dieser besonderen Liebe dies erzählt.
»Wir werden keine Pläne haben. Keine Pause, nur unsere Finger und unsere Lippen. Wir werden uns damit begnügen, solange es geht. Wir werden keine Kinder haben, keine Sonntage. Nur unsere gekoppelten Gedanken, unsere präzisen Nachrichten. Ich bin hier. Ich denke an dich. Was machst du? Ich vermisse dich. Schreib mir. Wir werden nichts aus dieser Beziehung machen, keine Kredite aufnehmen, kein Familienessen organisieren, keine Fotoalben anlegen. Am Ende wird alles verloren sein. Nichts wird übrig bleiben von unseren schlaflosen Nächten, den zerwühlten Betten und dem dumpfen Geräusch deiner nackten Füße auf dem Weg ins Bad. Eines Tages werde ich ein Haargummi und 2 Haarspangen finden. Das wird alles sein. Bis dahin gibt es nichts zu tun, außer zu lieben.
Ja, wir hören, das ist so ein bisschen der etwas atemlose Versuch, das Flüchtige eines Seitensprungs in Worte zu fassen, den Moment festzuhalten.
Heißt das, es geht sozusagen dann ja mit dem Festhalten, also auch um das Glück des Augenblicks, im besten Wissen, dass es zeitlich sehr begrenzt ist.
Ja, das ist es. Irgendwann nach 5 Jahren immerhin ist klar, dass die Liebe vorbei ist.
Die rauschhaften Erlebnisse aber bleiben.
Genau. Also gerade wegen dieser rauschhaften Erlebnisse, denn so einen Rausch kann man ja nicht immer wieder produzieren. Der Ich-Erzähler will nur diese Momente nicht vergessen. Als das Ende dann da ist, da bleibt so Melancholie und so ein bisschen Wehmut, aber jetzt keine tiefe Wunde, die nie mehr verheilt. Ich habe den Eindruck, dass dieser Ich-Erzähler, diese Ich-Figur, diesen intensiven Rausch mit der Geliebten brauchte, um auch den Familienalltag mit all den Routinen wieder etwas abgewinnen zu können. Denn er beschreibt jetzt das Besondere im Alltäglichen, schreibt vom alternden Vater und von seinem kleinen Jungen, den er sehr genau beobachtet.
Gleich nimmst du ein Schwert, um die stillen Abenteuer deiner Bücher nachzustellen. Du wirst alle Rollen selbst spielen. Diese leise Stimme hinter der Tür kenne ich. Und die Verfolgungsjagden in Hausschuhen auf dem Parkett. Dinge werden zu Boden fallen, das ist nicht wichtig. Ich schaue dich an, ein kleiner Junge, so flüchtig, so perfekt. An diese Zeiten wirst du dich eines Tages erinnern müssen. Schau, ich helfe dir. Ich schreibe mit. Ich mache uns eine Erinnerung. Ich speichere dich für später.
Ja, darum geht es eben, das Leben mit all seinen besonderen, kostbaren Momenten festzuhalten und es zu feiern.
Jetzt müssen wir aber nochmal auf den Sprecher zu sprechen kommen. Rainer Strecker ist das. Mein Eindruck ist, es ist eine Stimme der Enge. Also er öffnet keine Räume, wenn er liest. Das mag alles sehr konzentriert und auch richtig gestaltet sein, aber es fehlt an Weite, in der man sich verlieren kann als Hörer.
Genau, also er hat eine sehr raue und auch heisere Stimme und ich finde, die passt zu den vielen spannungsgeladenen Texten, die er sonst liest. Bei diesem Text hätte ich mir auch einen eleganteren, einen weicheren, auch feurigeren Interpreten vorstellen können, gerade für die Passagen über die Geliebte. Er gewinnt aber, wenn der Ich-Erzähler über den Alltag berichtet, das Leben mit Haushalt, Kind und dem alternden Vater. Da bekommt die raue Stimme auch sowas Zugewandtes, Innerliches und Geerdetes. Also da spüre ich schon auch eine Wärme, die mich dann anrührt.
Also auch das ist oft vorhanden. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Nicolas Mathieu, Jede Sekunde, so der Titel. Gelesen von Rainer Strecker. Das Hörbuch besteht aus einer MP3-CD mit 2 Stunden und genau 27 Minuten Hörzeit. Und dieses Hörbuch ist zum Preis von 20 Euro beim Verlag der Divan erschienen. Und in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt zu einem Stück in eigener Sache. Heute geht es um eine Lesung, die nicht im Handel, dafür aber kostenlos in der ARD Audiothek abrufbar ist und gerade unsere tägliche HR2 Lesung ist. Es geht um Edgar Carrets starke Meinung zu brennenden Themen und dazu ist unsere Literaturredakteurin Julika Tillmanns ins Studio gekommen, um diese Lesung vorzustellen. Zunächst einmal, wer ist nochmal Edgar Carret?
Edgar Carret ist ein israelischer Autor und zwar ein Bestsellerautor. Er gehört mit Amos Oz zu den meistgelesenen Schriftstellern Israels und seine Erzählbände werden in über 40 Sprachen übersetzt. Carret ist Jahrgang 1967, ist ein linker, regierungskritischer Autor, der schon seit Jahrzehnten für Frieden auf die Straße geht und seine Storys auch schon mit palästinensischen Autoren zusammen veröffentlicht hat. Den aktuellen Storyband hält Daniel Kehlmann für den bisherigen Höhepunkt von Carrets Schaffen.
Daniel Kehlmann, der hat auch von der Edgar Carret Story gesprochen, so als wäre das eine eigene Gattung. Was meint er damit?
Also die Edgar Carret Story, ja, die ist eigentlich ziemlich verrückt und zugleich sehr berührend. Sie spielt zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Einige der Geschichten sind in der Gegenwart angesiedelt, andere spielen vor Beginn der Menschheitsgeschichte, wieder andere in einer weit entfernten Zukunft oder auch in völlig skurrilen Paralleluniversen. Aber so verschieden die Settings, so ähnlich die Themen. Kerets Geschichten drehen sich immer um existenzielle Problemlagen. Es geht um Einsamkeit, um Egoismus oder den Abschied von geliebten Menschen, also um private Krisen. Aber es geht auch um die großen Krisen unserer Zeit, also zum Beispiel um die Folgen der Corona-Ausgangssperren, der künstlichen Intelligenz oder eben den Nahostkonflikt. Und es geht nicht zuletzt auch um die großen Menschheitsfragen, also um Gott, die Moral oder das Jenseits. Das klingt jetzt alles erstmal nicht witzig, aber Kerret verpackt so, dass ich beim Lesen jedenfalls oft laut auflachen musste. Der Autor hat einen absolut grandiosen und einzigartigen, ja, Galgenhumor.
Ja, das ruft ja geradezu jetzt nach einem Beispiel, Julika Tellmann.
Ja, sehr gerne. Eine Geschichte, die heißt Für die Frau, die alles hat, erzählt von Schleifer, einem Mann, der seine Frau wirklich sehr liebt und ihr zum Geburtstag immer tolle Überraschungen macht, eine besser als die nächste. Aber dann wird seine Frau 50 und Schleifer muss jetzt natürlich was finden, was alle bisherigen Geschenke in den Schatten stellt. Und er grübelt und kommt dann auf den Gedanken, ihr einen Himmelskörper schenken zu wollen. Das ist natürlich schwer zu beschaffen, aber Schleifer unternimmt alles und treibt dann tatsächlich einen Typen in irgendeiner Sternwarte am anderen Ende der Welt auf und der ruft ihn eines Tages auch an. Es gäbe jetzt einen neuen Asteroiden, den Schleifer auf den Namen seiner Frau Avivi taufen können. Allerdings, sagt der Mann, es gäbe da ein kleines Problem, der Asteroid werde nämlich auf der Erde einschlagen. Aha, sagt Schleifer, ja, wann soll das sein? Und der Mann sagt am 24. Ach, mein Schleifer, ja, das ist kein Problem. Seine Frau hat am 23. Geburtstag. Also am Geburtstag stellt Schleifer dann eine Karte mit Sternschnuppe auf den Tisch und zur gleichen Zeit kommt eine Radiodurchsage. Und wir hören da einfach mal rein. Es liest Torben Kessler.
Schleifer nippte langsam an seinem Kaffee und wartete geduldig. Die ersten Male, als der Name des Asteroids erwähnt wurde, stellte Avivid noch keinen Zusammenhang her. Doch als der Sprecher von voraussichtlich 10.000 Millionen Toten durch den Einschlag von Avivid sprach und während er einen Überblick über die diversen Zerstörungsszenarien gab, fortwährend immer wieder dabei ihren Namen wiederholte, sah sie sich den fallenden Stern auf der Glückwunschkarte noch einmal an. Und ein leises Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. »Du Wahnsinniger«, sagte sie mit bewegter Stimme und legte ihre warme Hand auf seinen behaarten Nacken. »Das hättest du wirklich nicht tun müssen.«
Ja, also das ist so der Humor, der typische Edgar Kerret-Humor.
Und wenn wir jetzt da mal gerade drin sind in diesem Fahrwasser, haben Sie noch ein weiteres Beispiel?
Ja, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist die Story Hund um Hund, Auge um Auge. Da kommen zwei israelische Jungs von der Schule nach Hause und ihr Hund liegt tot auf der Straße. Der Nachbarsjunge erzählt, dass ein Araber den Hund angefahren habe und der große Bruder Joas, der ist sofort entschlossen, die Tat zu rächen. Heißt, er will jetzt einen Hund im Araberviertel umbringen. Und diese Geschichte liest Peter Jordan.
Joas marschiert ein paar Meter vor uns. Er geht wirklich schnell. Alex und ich müssen fast rennen, um mitzukommen. Joas geht immer schnell und wenn er wütend ist, dann noch schneller. Aber so habe ich ihn noch nie gesehen. In einer Hand hält er eine rostige Eisenstange, die wir unterwegs gefunden haben, und in der anderen eine Sprite-Plastikflasche, die er an der Tankstelle an der Kreuzung abgefüllt hat. Alex flüstert mir keuchend zu. »Er ist verrückt, dein Bruder. Echt komplett verrückt.« Joas, der anscheinend etwas gehört hat, bleibt stehen und dreht sich zu ihm um. »Was hast du gesagt?« fragt er. »Er hat gesagt, dass wir zur Polizei gehen müssen,« platze ich heraus, »dass es sich nicht lohnt, wenn wir Schwierigkeiten kriegen.« »Was ist los, Blödmann?« sagt Joas und fängt an, auf Alex zuzugehen. »Hast wohl Angst, mit uns zum Araberviertel zu kommen?« Ich versuche nachzudenken, was ich sagen könnte. Irgendwas, um das hier zu stoppen.
Also klar, die Geschichte ist eine Parabel auf den Nahostkonflikt und der kleine Bruder, der ja unser Erzähler ist, der ist hier in einer ganz schwierigen Lage. Er versucht, die Racheaktion seines Bruders irgendwie zu stoppen, zu verhindern, zu verzögern oder den Bruder eben doch noch umzustimmen. Aber auf der anderen Seite bewundert er Joas natürlich auch und er will ihm einfach nicht so gerne widersprechen. Das ist wirklich raffiniert und auch berührend geschildert und man bekommt über die widerstreitenden Gefühlslagen des Jungen wirklich ein Gespür für diesen ja wirklich schier unlösbaren Konflikt.
Nun haben wir schon hören können, dass für die Erzählungen verschiedene Sprecher eingesetzt worden sind. Nach welchen Kriterien wurden die ausgewählt?
Also wir haben die Geschichten in drei Kategorien eingeteilt, für die wir dann jeweils die passenden Sprecher gesucht haben. Zwei davon haben wir ja schon gehört. Peter Jordan liest die Erzählungen, die Kerett in der Ich-Perspektive geschrieben hat. Das sind meist eher ja, fragile Typen, wie zum Beispiel der kleine Bruder von Joas, der mit seinen widerstreitenden Gefühlen kämpft. Torben Kessler liest Erzählungen mit ein bisschen mehr Distanz, solche, die von Dritten erzählen, wie zum Beispiel eben von Schleifer, der seiner Frau dieses liebevolle Weltuntergangsgeschenk gemacht hat. Und der dritte Schauspieler im Reigen ist Jens Harzer. Jens Harzer spielt am Thalia-Theater in Hamburg. Er ist der aktuelle Träger des Iffland-Ringes und er hat ja immer so eine etwas, ja, so abgespacede, fast somnambule Art zu sprechen. Und ihn haben wir besetzt für diese eher philosophischen Betrachtungen und letzten Fragen. Jens Harzer liest also zum Beispiel die folgende Geschichte mit dem Titel »Mesopotamische Hölle«.
Dem mesopotamischen Glauben nach ist die Hölle ein Ort, der absolut identisch mit unserer Welt ist, bis auf eine Sache. Die Toten, die dorthin gelangen, dürfen alles sagen, was ihnen in den Sinn kommt, aber sie können jeden Satz, jeden Ausdruck und jedes Wort nur ein einziges Mal sagen. Die Wörter entschweben aus ihren Mündern wie Seifenblasen, treiben einen Moment in der Luft und verdunsten auf immer und ewig.
Also zum Beispiel auch den Satz, ich liebe dich, kann man an diesem Ort nur ein einziges Mal aussprechen, genauso wie jedes andere Wort. Also ich finde, man glaubt Jens Harzer sehr, dass das eine echte Hölle ist.
Dankeschön, Julika Tillmanns, für Vorstellung und Hintergründe zu Edgar Carets starke Meinung zu brennenden Themen, Erzählungen. Das ist eine Produktion von NDR, MDR und HR2 Kultur. Gelesen werden diese Stücke, diese Erzählstücke von Peter Jordan, Torben Kessler und Jens Harzer. 10 Folgen sind das von je ca. 30 Minuten ungekürzt. Und kostenlos ist das Ganze abrufbar in der ARD Audiothek. Und dann sind wir wieder angelangt bei unserem Blick auf die Kinder- und Jugendhörbuchabteilung in dieser Woche. Und diesmal hat Dorothee Meyer-Karwick ein Hörbuch ausgewählt für alle ab 8 Jahren. Es stammt von Emma Carroll. Es ist eine mehrfach preisgekrönte Autorin zahlreicher historischer Bestseller, darunter Secrets of a Sun King, Letters from the Lighthouse zum Beispiel. Ihre Geschichten, die sie als Englischlehrerin geschrieben hat, sind oft magisch grundiert und werden immer von beeindruckenden Frauenfiguren angeführt. Das Hörbuch, das wir jetzt vorstellen wollen, heißt »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück«. Dorothee Meyer-Karwick, damit greift die Autorin klar das Märchen von Hans Christian Andersen auf.
Genau, Andersens Märchen, das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, das erzählt ja von einem sehr armen Mädchen, das am Silvesterabend in einer Stadt vergeblich versucht, Schwefelhölzer zu verkaufen und aus Verzweiflung dann ein Hölzchen nach dem anderen ansteckt und sich damit irgendwie so in die Wärme träumt. Und dann erfriert es aber, dieses Mädchen. Das ist das Original von 1845.
Das ist ein sehr anrührendes, auch sehr deprimierendes Kunstmärchen mit einem harten Ende. Ich fand das ja immer gut, dass es so endet. Und dem sitzt nun Emma Carroll aber etwas entgegen. Wie geht sie das an?
Ja, dieses arme Mädchen hier ist nicht Opfer, nicht nur Opfer, sondern wendet die Geschichte dann auch zum Guten. Emma Carroll erzählt von Bridie Sweeney, einem Mädchen irischer Herkunft, die Ich-Erzählerin dieser Geschichte. Wie im Märchen ist diese Bridie sehr arm und verkauft auf den Straßen London Streichhölzer. Dazu haben wir einen Ausschnitt, in der sie die Lebenssituation der Familie schildert. In Heimarbeit klebt beispielsweise der kleine Bruder Streichholzschachteln zusammen.
Insgesamt war Streichholzschachteln zu kleben keine schlimme Schufterei. Die fand dafür in der Werkshalle statt, wo Frauen wie unsere Mom 14 Stunden am Stück an Werkbänken standen und arbeiteten, bis die Gifte, in die sie die Holzstäbchen tauchten, sie so krank machten, dass ihnen die Zähne ausfielen. Beim Verkaufen in den Straßen war ich wenigstens an der frischen Luft, auch wenn es sirupdicke Stadtluft war, die einem die Brust zuschnürt und die Nasenpopel schwarz färbt. In den Straßen von London wimmelte es nur so von fliegenden Händlern, Straßenkehrern, Bettlern, Raufbolden, Weltverbesserern, feinen Herren oder Damen, die ihre Röcke wegen des Schlamms leicht anhoben. Und jede und jeder von ihnen brauchte eine Kerze, um bei deren Licht zu lesen. Alle mussten einen Ofen anschüren, oder einen beruhigenden Zug von ihrer Pfeife nehmen. Ohne Licht kam man keinen Meter weit. Und für dieses Licht brauchte man ein Schwefelholz. Ich ging durch die Kopfsteinpflasterstraßen, rief »Feuer für einen Viertelpenny« und war mir sicher, dass die Menschen meine Schwefelhölzer genauso sehr brauchten wie ich ihre Münzen. Es ging nicht nur um eine Schachtel Hokuspokus-Fidibus. Ich verkaufte ihnen Behaglichkeit, Möglichkeiten, Hoffnung. »Meine sind Zauberhölzer«, beharrte ich. »Mit einem Streich ist man an einem besseren Ort. Versprochen.«
Tja, und da hörten wir Katja Danowski als Ich-Erzählerin Bridey.
Tja, und so wie sie das macht, das klingt dann wirklich nicht wie ein zartes, verschüchtertes Mädchen, sondern im Gegenteil wie eine junge Frau, die mitten im Leben steht und weiß, was sie will.
Genau, sie klingt nach einem geradezu kämpferischen Teenager. Also ich finde, das ist eine ausgesprochen gute Wahl für dieses Hörbuch. Da muss ich den Verlag doch mal wirklich loben.
Wie wird das Märchen dann weitererzählt in dieser modernen Fassung?
Ja, erstmal erfahren wir mehr von den schrecklichen Arbeitsbedingungen, denen beispielsweise ihre Mutter ausgesetzt ist.
Fast 2000 Frauen und Mädchen arbeiteten in der Schwefelholzfabrik und meine Mom war eine davon. Die meisten wohnten in den Straßen und Plätzen direkt hinter dem Fabrikgebäude. Aber Mom sagte, sie gehe lieber eine halbe Meile zu Fuß, als in der Nähe dieses Geruchs zu wohnen. Der Gestank traf mich in der Sekunde, in der ich den Hof betrat. Fosi-Stink nannten wir es, den bitteren chemischen Gestank des weißen Phosphors, das die Schwefelhölzer entflammen ließ. Schon draußen war der Geruch abstoßend. Ich konnte mir kaum vorstellen, wie schlimm es im Inneren der Fabrik sein musste. Mom war Eintaucherin. Das heißt, sie tunkte die Holzstäbchen in den Phosphor, was bedeutete, dass sie und viele andere sich den ganzen Tag über dieses Zeug beugen mussten. Und es gab noch nicht mal ein Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Natürlich war es kein Geheimnis, dass die chemischen Dämpfe die Frauen krank machten. Der Besitzer stritt aber alles ganz selbstverständlich ab und behauptete, es wäre der Gin, der dafür sorgte, dass den Leuten die Zähne ausfielen. Aber unsere Mom pochte darauf, dass das der reinste Humbug war.
Ja, soweit die moderne Fassung. Und dann endet die Geschichte wieder dem zugrunde liegenden Märchen. Auch am Silvestertag ist Bridie unterwegs, um Streichhölzer zu verkaufen. Nachdem sie fast unter ein Pferdefuhrwerk gerät, hockt sie dann erschöpft auf der Erde und zündet sich, wie in Andersens Märchen, so die Streichhölzer an, die drei, die sie noch hat. Und jedes der Zauberhölzer führt sie dann in verschiedene Traumwelten. Im ersten Traum lernt sie die Welt des Fabrikbesitzers kennen mit all seinem Reichtum. Im zweiten Traum sieht sie eine Dame, Annie, die schon mit Briefen gegen die Arbeitsbedingungen in der Fabrik protestiert hat, bislang allerdings ohne Erfolg. Und im dritten Traum sitzt Bridie wieder zu Hause am auch dort gut gedeckten Tisch. Aber alle Träume verflüchtigen sich dann wieder.
Diese Bridie stirbt aber nicht, oder?
Nee, genau. Die geht dann wieder nach Hause und erfährt, dass die Mutter gerade entlassen worden ist. Sie sei zu krank geworden, krank durch die Fabrik. Und ja, jetzt reicht es Bridie zusammen mit Annie aus ihrem Traum und den Frauen aus der Fabrik, organisiert sie einen Streik. Und dieser Streik führt dann ganz langsam zu besseren Arbeitsbedingungen.
Tja, das klingt dazu, als würde dann doch der Gattung Märchen wieder Genüge getan.
Ja, das Ganze hat schon einen realen Hintergrund. Weiß, und ja. Emma Carroll verweist im Nachwort darauf. Im London des Jahres 1887, da gab es nämlich solch eine Fabrik, wo der weiße Phosphor bei den Arbeiterinnen zu der sogenannten Phosphornekrose führte. Also es hatte schreckliche Auswirkungen für ihre Gesundheit und die ungerechtfertigte Entlassung einer Arbeiterin führte damals auch zu Streiks. Und dann verbesserten sich nach und nach die Arbeitsbedingungen. Der weiße Phosphor wurde dann irgendwann verboten und gegen den weniger gefährlichen roten ausgetauscht, beispielsweise.
Also es ist eine Geschichte, die auch sehr vielschichtig ist. Mhm. Magisches vermischt sich mit Realität. Es ist auch sehr anspruchsvoll vom Thema her. Für Kinder ab 8 Jahren?
Ich finde schon.
Zu hoch oder doch?
Nö,
genau richtig.
Ich finde schon, dass das funktioniert, weil man ist sehr nah an den persönlichen Erlebnissen dieser Person. Es ist eine Geschichte einer Familie. Und gut finde ich, dass es so eine Geschichte ist, die sich um die Selbstermächtigung eines Mädchens dreht. Und es wird hier auch gezeigt, dass es einen langen Atem braucht, um etwas zu erreichen und dass es durchaus hilft, sich mit anderen zusammenzutun. Damit doch, ich finde, das ist durchaus schon für Kinder ab 8 geeignet. Und nochmal, das Ganze ist auch gut interpretiert von Katja Danowski.
Emma Carroll, das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück, so der Titel dieses Hörbuchs. Gelesen von Katja Danowski in der Übersetzung von Marion Hertle ist dieses Hörbuch bei Lübbe Hörkompanie erschienen. Die Laufzeit knapp 2 Stunden, die Altersempfehlung, nochmal sei es wiederholt, ab 8 Jahren und der Preis knapp 20 Euro. Und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und dort können Sie die Sendung auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg,
Martin Maria Schwarz und Julika Tillmanns.